Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bereits 4 Tote. Katastrophale Ausmaße. Sydney von dichtem Rauch umhüllt. Das sind nur einige der Schlagzeilen über die Buschfeuer, die derzeit in Australien wüten. Wie diese Feuer entstanden sind und was dagegen unternommen wird, dazu gleich mehr im Interview. Außerdem hören Sie eine neue Ausgabe der Reihe Tolle Idee, was wurde daraus? Dabei geht es heute um die Suche nach einem klimafreundlichen Isoliergas für Hochspannungsanlagen. Und wir berichten darüber, warum autonome Autos nicht nur den Straßenverkehr um sich herum, sondern auch die Menschen an Bord verstehen müssen. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Es hat bereits Tote und Verletzte gegeben. Hunderte Häuser wurden zerstört. Tausende Quadratkilometer Landfläche sind verbrannt. In den Bundesstaaten New South Wales und Queensland entlang der Ostküste Australiens lodern derzeit unkontrollierbare Feuer. Die Zerstörungen durch die Brände haben bereits zu scharfen politischen Debatten über den Einfluss des Klimawandels geführt. Forschende warnen vor Gesundheitsbelastungen durch die riesigen Rauchschwaden. Heute Morgen habe ich mit 2 Experten über Ausmaß und Ursachen der Buschbrände gesprochen. Alexander Held, Forstwissenschaftler vom European Forest Institute mit Schwerpunkt Waldbrandmanagement, und Detlef Maushake, Vorsitzender des Vereins für Wald- und Flächenbrandbekämpfung. An ihn ging auch meine erste Frage. Ich wollte wissen, wie sich die Brände in den letzten Tagen entwickelt haben.
Das komplette Ausmaß ist schwer zu erfassen, da es sich ja nicht um ein Feuer handelt, sondern um viele Feuer. Ein Beispiel der Größe mal, um das abzuschätzen, ein Feuer in New South Wales brennt derzeit mit etwa 150.000 Hektar in einem Nationalpark, ist nicht eingedämmt. Also es ist schon, dass die extreme Wetterlage und die Umweltbedingungen, die dazu beitragen, dass die Feuer im Moment so extrem groß werden.
Wie werden diese Brände seitens der australischen Feuerwehr bekämpft? Welche Maßnahmen kommen da zum Einsatz?
Im Prinzip die gesamte Bandbreite der Waldbrandbekämpfung. Von Fahrzeugeinsatz, also mobiler Fahrzeugeinsatz mit Löschfahrzeugen, mit Tanks, Bulldozer, mit zum Teil Baumschilden, die also Bäume auch umdrücken können im Brandeinsatz. Flugzeuge, was man in den Medien immer sieht, ist der Skycrane. Das ist ein knapp 9000 Liter wassertragender Hubschrauber. Ausbrennen und Gegenfeuer sind da auch Maßnahmen. Also im Prinzip die gesamte Bandbreite der Brandbekämpfung.
Sind die Feuer zu dieser Jahreszeit normal und ist das jetzt einfach ein größeres Ausmaß?
Die Feuersaison hat wesentlich heißer und wesentlich früher begonnen, jetzt im September schon. Das ist uns relativ später. Wir haben ja den verschobenen Sommer-Winter-Rhythmus auf der Nord- und Südhalbkugel. Also die Australier sind da auch überrascht über die Heftigkeit der Brände. Sind sie natürlich im Klaren, woher das kommt, über die Wetterlage und die anderen Bedingungen. Aber es ist schon, wie auch auf der Nordhalbkugel in diesem Jahr merkbar gewesen, dass es wesentlich früher anfängt. Und die Aussichten sehen so aus, dass es auch weit über das normale Saisonende hinaus so bleiben wird.
Herr Held, wir haben jetzt die Ursachen schon ein bisschen gestreift. Wenn wir da noch mal im Detail drauf blicken, einige der Brände wurden offenbar absichtlich gelegt und dass sich das Feuer so unkontrollierbar ausgebreitet hat, wird dann aber auch durch hohe Temperaturen und heftigen Wind begünstigt. Wie wirken in so einer Situation Wetterlage und Brände zusammen?
Also die Wechselwirkung zwischen Feuerwetter, das üblicherweise dann schaut Wind, Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchte und Brandverhalten, die ist eigentlich sehr gut verstanden. Also je ungünstiger das Wetter, also je schöner das Ferienwetter ist, desto schlechter für den Waldbrand. Dass es jetzt durch den Klimawandel häufiger zu solchen Wetterphänomenen kommt, da herrscht auch eigentlich weite Übereinstimmung in der Forschung und in den Trends, die wir beobachten. Die Frage der Ursachen, ich finde, wir müssen sehr vorsichtig diskutieren, ob wir sagen, die Ursache ist ein einzelner Brandstifter.
Was wären denn noch denkbare Auslöser von solchen Bränden in der Dimension, wie sie jetzt da vorliegen in Australien?
Na, also es kann die absichtliche Brandstiftung sein, es kann die unabsichtliche Brandstiftung sein, durch unachtsamen Umgang mit Forstwerkzeugen zum Beispiel oder der Landwirtschaft. Und natürlich theoretisch auch möglich die natürliche Zündquelle durch einen Blitzschlag oder sowas. Dann haben wir noch traditionelles Feuer in Australien, also die Aborigines, die immer noch mit Feuer völlig anders umgehen als die westliche Gesellschaft. Und dann ist schon wieder die Frage, ist dieses Aboriginal Burning, ist das jetzt natürlich, weil es schon seit 60.000 Jahren passiert, oder ist es auch Brandstiftung? Also da sind die Übergänge fließend und wir müssen da etwas weitergehen und die direkte Ursache und den Auslöser etwas verlassen und sagen, wie kann es denn zu diesen Wahnsinnsbränden kommen, wenn wir doch in Australien, vor allem in Australien, schon auch vor der Diskussion Klimawandel ja oder nein, mit heißen, trockenen Sommern umgehen mussten und heißen, trockenen Waldbrandsaison.
Sie sprechen das jetzt schon an, Buschbrände sind ja in Australien keine Seltenheit, sondern eben auch ein natürliches Phänomen. Vor den Folgen des Klimawandels warnen Forschende auch schon seit Jahren. Hätten sich die australischen Behörden auf die derzeitigen Brände anders, vielleicht auch besser vorbereiten können? Oder ist das Ausmaß dieser Brände inzwischen einfach zu groß?
Also da gibt es eine sehr, sehr klare Antwort und die heißt ja. Die Behörden hätten sich anders vorbereiten können. Denn egal wie in Australien, und da wird der Klimawandel ja auch kontrovers diskutiert, ob es den überhaupt gibt und ob der Klimawandel schuld ist an allem. Nichtsdestotrotz gibt es seit den 80er Jahren deutliche Hinweise und Warnungen aus den Forstbehörden, aus den Umweltbehörden, dass die Brandlast, die sich ansammelt auf der Fläche, also die verfügbare Vegetation als Brennmaterial für einen Waldbrand oder einen Vegetationsbrand, Ausmaße annimmt, die, wenn sie denn brennen, Klimawandel hin oder her, so viel Energie freisetzen, dass sie eben nicht zu bekämpfen sind. Diese Feuer, die wir jetzt sehen, haben vor 20 Jahren begonnen zu brennen, im übertragenen Sinn, weil man zu wenig investiert hat in die Prävention und in das Landmanagement, in die Forstwirtschaft, um die Brandlast so weit zu verringern, dass auch unter extremen Wetterbedingungen die Feuer nicht so intensiv werden können.
Was wären denn da konkrete Forstmanagement-Methoden oder Eingriffsmöglichkeiten gewesen, um sozusagen das Brandrisiko zu minimieren?
Also das Interessante bei der Zusammensetzung einer Brennmaterialmenge für einen Waldbrand ist immer das feine Brennmaterial, also Gras, Blätter, Buschwerk, und so, also wo sich das Feuer schnell ausbreiten kann und wo es dann eben auch sehr schnell und sehr intensiv brennen kann. Und dieses feine Brennmaterial, das kann man wunderbar entfernen, entweder mechanisch oder durch Beweidung oder durch kontrolliertes Brennen. Und da sind wir jetzt auch wieder in Australien, in einem Land, das bereits in den 70er Jahren Technik entwickelt hat, große Landstriche aus der Luft zu entzünden unter Wetterbedingungen, wo die Feuer eben mit einer Flammenlänge von 10 bis 20 Zentimeter harmlos durch die Landschaft brennen, genauso wie die Aborigines das früher gemacht haben. Und diese Spitze des Brennmaterial-Eisbergs unter milden Bedingungen entfernen und dann können wir nur sehr, sehr schwer zu einem Katastrophenbrand kommen, wie wir es jetzt sehen. Westaustralien, wo wir das über 300.000 Hektar im Jahr durchgeführt haben, dieses präventive Brennen, in der Zeit gab es auch keine Katastrophenfeuer. Aber im Rest von Australien wird seit Jahrzehnten diese Komponente sträflich vernachlässigt. Und da wird viel diskutiert über Rauch und Umweltbelastung und Biodiversität und ob Feuer dahin gehört oder nicht. Und all diese Diskussion verhindert die Umsetzung.
Die Waldbrandexperten Detlef Maushake und Alexander Held mit Informationen und Einschätzungen zu den Buschbränden an der australischen Ostküste.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
CO2 ist das bekannteste und auch wichtigste Treibhausgas. Aber es gibt weitere Stoffe, die die Klimaerwärmung anheizen. Methan zum Beispiel, aber auch SF6, das steht für Schwefelhexafluorid. Letzteres findet vor allem in der Elektrotechnik Anwendung als Isoliergas bei Hochspannungsanlagen. Da SF6 aber ein sehr starkes Treibhausgas ist, arbeitet die Branche schon länger daran, es durch andere, harmlosere Stoffe zu ersetzen. Wie weit diese Bemühungen mittlerweile sind, das hat Frank Grotelüschen recherchiert.
Das Hochspannungslabor der ETH Zürich, ein Raum groß wie eine Turnhalle. Das Auge fällt auf Trafos und Generatoren von beeindruckenden Ausmaßen. Doch Christian Frank steuert die hinterste Ecke an, einen Käfig fast so wie in einem Zoo.
Wenn der Zaun nicht geschlossen ist, wenn die Tür nicht verriegelt ist, dann kann niemand die Anlage einschalten.
Eine Sicherheitsmaßnahme, denn in dem Käfig läuft ein Experiment, das buchstäblich unter Hochspannung steht. Es zu berühren wäre lebensgefährlich.
Die Lampe ist rot, das heißt, wir können nicht reingehen. Die Anlage haben wir programmiert, die läuft jetzt Tag und Nacht und damit können wir automatisiert sehr große Mengen an Daten eigentlich generieren.
Christian Frank ist Professor für Hochspannungstechnik an der ETH. Mit seinem Käfigexperiment prüft er, wie gut bestimmte Gasmischungen elektrisch isolieren können. Denn für Bauteile und Leitungen, die bei Hochspannung arbeiten, ist eine gute elektrische Isolierung sehr wichtig. Ansonsten drohen Durchschläge, Kurzschlüsse und sogar Gefahr für Leib und Leben. Das verbreitetste Isoliermittel ist ein Gas namens Schwefelhexafluorid, kurz SF6. Es kann elektrische Felder deutlich effektiver abschirmen als Luft und wird deshalb häufig in Schaltanlagen und Leitungen als Schutzgas verwendet, etwa um Funkenschläge zu vermeiden. Manche der Anlagen sind ziemlich groß, das Gas in ihnen steht unter Druck.
Es ist genutzt heute in den Bereichen von 50 kV bis hin zu den allerhöchsten Spannungsebenen, die im Moment 1100 kV sind.
Nur, es gibt ein Problem mit SF6. Es ist ein ausgesprochenes Treibhausgas.
Das Treibhauspotenzial von SF6 ist 23.500 Mal größer als von CO2. Das heißt, ein Kilogramm von SF6 in der Atmosphäre ist so wie 23.500 Tonnen CO2 in der Atmosphäre.
Etwa 0,5% der menschgemachten Klimaerwärmung dürfte auf das Isoliergas zurückgehen. Zu viel, um es einfach zu ignorieren. Rund 7.000 Tonnen entweichen jedes Jahr an die Atmosphäre, schätzen Fachleute. Schon bei der Herstellung von SF6 dürfte einiges frei werden, vermutet Frank, aber auch durch Fehler in der Handhabung von Hochspannungsanlagen.
Man könnte sich vorstellen, wenn jetzt unsachgemäße Handhabung da ist, dass jemand den Schlauch nicht richtig festdreht oder den falschen Schlauch ansetzt und dann entweicht Gas in die Atmosphäre oder das Totvolumen in so einem Gasschlauch zum Beispiel. Dann kann es natürlich auch Fehler geben in der Anlage und dann entweichen gewisse Mengen SF6 in die Atmosphäre.
Bessere Handhabung und optimierte Produktion. Dadurch ließe sich ein Teil der Emissionen einsparen. Doch gefragt sind auch Alternativen, die ohne das Supertreibhausgas auskommen. An ihnen arbeitet man schon länger, wobei zu unterscheiden ist zwischen Spannungen bis 50 kV, der sogenannten Mittelspannung, und Spannungen von mehr als 100 kV, der Hochspannung.
In der Mittelspannung gibt es definitiv Alternativen, die man auch einsetzen kann. Dort hat sich technologisch eine neue Richtung entwickelt, die Vakuumschalter. Dann gibt es in der Mittelspannung auch andere Möglichkeiten zu isolieren. Man kann zum Beispiel mit Feststoffen isolieren, also mit Kunststoffen, mit Polymeren isolieren. Man kann aber auch mit flüssigen Isolierstoffen isolieren. Jeder dieser Stoffe hat so seine Vor- und Nachteile. Aber alle diese Technologien gibt es in der Mittelspannungstechnik.
Meist aber sind diese Alternativen teurer als SF6, weshalb sie die Industrie eher zögerlich einsetzt. Anders die Situation bei der Hochspannung. Hier gibt es meist noch keine etablierten Lösungen, sondern Prototypen und Forschungsansätze.
In der Hochspannung ist es eben so, dass flüssige oder feststoffisolierte Anlagen technisch nicht oder nur extremst schwer realisierbar werden. Also deswegen wird man dort wahrscheinlich nicht von gasisolierter Technologie wegkommen, aber man sucht nach Alternativgasen oder nach Alternativgasmischungen.
Eines dieser Alternativgase ist CO2. Hochspannungsschaltanlagen werden damit zwar schon angeboten, aber
für die reine Isolationsanwendung nimmt man CO2 nicht, weil die Isolationseigenschaften doch deutlich schlechter sind als die von SF6 und die Anlagen wesentlich größer werden müssten.
Wenn das Gas schlechter isoliert, müssen die Abstände zwischen den Hochspannungsbauteilen vergrößert werden, damit keine Funken überschlagen. Um das zu verhindern, mischt man dem CO2 spezielle, meist fluorhaltige Gase zu. Die verbessern die elektrische Isolation. Das Problem?
Alle haben so ihre Vor- und Nachteile. Es ist uns bisher noch nicht gelungen oder noch niemandem auf der Welt gelungen, die perfekte Alternative zu finden. Den perfekten Ersatz, wo man sagt, SF6 aus den alten Anlagen rausnehmen, einfach etwas Neues einfüllen und 1:1 weiter zu betreiben, das ist unrealistisch.
Je nach Einsatzzweck wird man andere Gasmischungen verwenden müssen, zum Beispiel bei kühlen Temperaturen andere als bei warmen. Für die Industrie ist das eher lästig. Statt des Alleskönners SF6 müsste sie künftig, je nach Einsatzfeld, verschiedene Gasmischungen verwenden. Trotz dieser Probleme hat sich die Industrie zumindest in Europa verpflichtet, die Emissionen nach und nach runterzufahren. Doch konkrete Vorgaben der Politik könnten diesen Prozess langfristig durchaus beschleunigen, meint Christian Frank, der vor einiger Zeit einen Bericht für das Umweltbundesamt zum Thema SF6 mitverfasst hat.
Es ist unrealistisch zu sagen, in 3 Jahren muss das alles weg sein. Das funktioniert nicht. Aber wenn man, sagen wir mal, man extrapoliert die Reduktionen, die man aus der Vergangenheit gemacht, verpflichtend in die Zukunft, das, denke ich, wäre etwas, was die Politik gut vorgeben könnte und dann zusammen mit der Industrie nach Lösungen suchen, wie man das dann auch umsetzen kann.
Derzeit ist eine neue europäische Richtlinie zum Umgang mit SF6 in Arbeit. Sie könnte, so die Hoffnung, erste Schritte für eine gesetzliche Regelung der Emissionen enthalten.
Ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Die nächste Ausgabe der tollen Idee gibt es dann in 2 Wochen. Wenn irgendwann tatsächlich selbstfahrende Autos auf den Straßen unterwegs sein sollten, dürften sie erstmal mit manchen Situationen überfordert sein und dann die Kontrolle an den Mensch auf dem Fahrersitz übergeben. Dafür muss das Auto allerdings wissen, was macht dieser Mensch gerade? Ist er aufnahmefähig oder abgelenkt? Oder schläft er sogar? 3 Jahre lang haben Forschende daran gearbeitet, einem Auto diesen Blick für den Menschen im Innenraum zu geben. Herausgekommen ist ein Prototyp, in dem mein Kollege Piotr Heller neulich Platz genommen hat.
Auf einem ehemaligen Flughafen in Rheinland-Pfalz fährt ein VW-Kombi über die Startbahn. Auf dem Fahrersitz Erdi Kenner, Bosch-Ingenieur. Er hält noch das Lenkrad in der Hand.
Ich kann mal per Knopfdruck hier meine Automatisierung aktivieren. Eigentlich ab jetzt würde das Fahrzeug
Sport
selber fahren.
Erdi Kenner lässt das Lenkrad los. Die Maschine übernimmt. Das Auto biegt durchaus sportlich auf das Vorfeld des Flughafens ab. Man wird seitlich in den Sitz gedrückt.
Das ist meine letzte ausgewählte Profil, sage ich mal. Wenn ich auf Defensive gehen würde, würde das Fahrzeug langsamer fahren.
Das Auto ist ein Prototyp, entstanden bei einem Forschungsprojekt. 10 Projektpartner, 3 Jahre, über 4 Millionen Euro. Das Ziel? Ein selbstfahrendes Auto schaffen, das sich an die Bedürfnisse der Insassen anpasst. Der Fahrer kann dem Auto nicht nur sagen, dass es sportlich oder defensiv fahren soll. Die Maschine kann die Fahrweise des Menschen beobachten und imitieren. Und sie kann noch mehr.
Zum Beispiel, ich würde ein Magazin nehmen und ich würde dies lesen.
Genau das macht Erdi Kenner jetzt auch.
Und Fahrzeug würde...
Nebentätigkeit erkannt. Fahrprofil. Defensiv.
Das Fahrzeug würde automatisch dieses Fahrprofil mit niedriger Fahrdynamik auswählen, damit ich meine Nebentätigkeit entsprechend angenehm durchführen kann.
Im Klartext, das Auto dreht seine Runden auf dem Flughafen jetzt langsamer, um Erdi Kenner nicht beim Lesen zu stören. Das kann es, weil es mit seinen Sensoren nicht nur auf die Straße schaut, sondern mit mehreren Kameras auch den Fahrer beobachtet.
Wir interpretieren, mit was er sich gerade beschäftigt, wie aufnahmebereit ist und was er auch gerade aktuell in der Situation erwartet, wie sich das Fahrzeug verhalten soll.
Das ist Michael Flath vom Karlsruher Institut für Technologie. Er hat das Projekt koordiniert. Das Team hat zig Stunden Videomaterial von Menschen auf dem Fahrersitz aufgenommen, während die Leute Zeitung lasen, auf dem Laptop arbeiteten, Kaffee tranken oder konzentriert auf die Straße schauten. Mit diesen Aufnahmen haben die Forscher einem System zum maschinellen Lernen beigebracht, zu verstehen, was der Mensch auf dem Fahrersitz tut. Dieser Blick nach innen soll ein weiteres, grundlegendes Problem selbstfahrender Autos lösen. Die dürften in Zukunft etwa auf der Autobahn zurechtkommen, werden aber irgendwann doch die Kontrolle an den Fahrer zurückgeben müssen. Etwa wenn es in einer Baustelle unübersichtlich wird.
Da ist natürlich die Herausforderung, wenn das Fahrzeug erkennt, okay, ich kann die Situation nicht mehr handeln, muss es natürlich an den Fahrer übergeben, aber man kann natürlich nicht einfach sagen, ich kann es nicht mehr und dann alles abschalten.
Das Auto muss wissen, was der Fahrer tut und die Übergabe daran anpassen. Auf dem Flughafen fährt das selbstfahrende Auto gerade auf eine verengte Stelle zu.
Zum Beispiel jetzt signalisiert das Fahrzeug, dass ich bald übernehmen soll.
Das Display auf dem Armaturenbrett leuchtet orange, aber Erdi Kenner nimmt das Lenkrad noch nicht in die Hand. Das Auto merkt das und wird nach einigen Sekunden deutlicher. Und
bitte übernehmen.
Und dass ich tatsächlich...
Erdi Kenner nimmt schließlich das Lenkrad in die Hand und übernimmt die Kontrolle. Das Auto registriert das, denn es hat auch Sensoren im Lenkrad.
So, weiterfahren.
Es prüft außerdem, ob der Fahrer sinnvoll um das Hindernis steuert und lenkt, wenn nötig, am Anfang ein wenig mit. Eine kleine Studie im Rahmen des Projekts hat gezeigt, dass Testpersonen so besser mit brenzligen Situationen umgehen können, als wenn ihnen das Auto die Kontrolle plötzlich übergibt. Das Projekt steht jetzt kurz vor dem Ende. Michael Flath, der Koordinator, geht davon aus, dass die Autofirmen, die daran beteiligt waren, die erforschte Technik weiterentwickeln. Er selbst hat auch noch eine offene Frage. Und die klingt erstmal wie eine der grundlegendsten Fragen überhaupt.
Also im Prinzip, auch als Regelungstechniker würde mich immer noch mehr interessieren, den Menschen zu verstehen. Also ich weiß, was der Mensch macht. Was sehr interessant ist, aber auch sehr schwierig ist, zu erfahren, was würde der Mensch machen in der Zukunft.
Denn wenn das Auto wüsste, was der Mensch in ein paar Augenblicken machen wird, könnte es sich noch besser an seine Bedürfnisse und Fähigkeiten anpassen.
Das autonome Auto muss auch den Menschen verstehen. Eine Reportage von Piotr Heller. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen. Heute vorne mit meinem Kollegen Michael Stang, der gerade zu mir ins Studio gekommen ist.
Weltweit wird immer mehr Lachgas freigesetzt. Die globalen Emissionen des Treibhausgases NO2 sind seit 2009 erheblich gestiegen. Und zwar viel schneller, als der Weltklimarat IPCC dies berechnet hatte. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Nature Climate Change. Die Experten hatten Daten aus einem globalen Messnetz von 1998 bis 2016 analysiert. Grund für den Anstieg ist demnach der massive Einsatz von Stickstoffdüngern in der Landwirtschaft, vor allem in Ostasien und Südamerika. Pro Kilogramm Stickstoffdünger, das aufgebracht wird, gelangen den neuen Daten zufolge gut 2,3% in die Luft. Der vom IPCC angenommene Wert lag hingegen nur bei 1,3%. Demnach wurden die Lachgasemissionen aus Stickstoffdüngung in den nationalen Klimaberichten an die Vereinten Nationen um rund 70% zu niedrig angegeben.
Meteoriten bergen süße Geheimnisse.
Zucker sind an vielen biologischen Prozessen beteiligt. Jetzt berichtet ein japanisch-US-amerikanisches Forschungsteam im Fachblatt PNAS, dass bestimmte Zucker auch mit Meteoriten auf die Erde niedergegangen seien und damit auch unter nicht-biologischen Bedingungen im Weltall entstanden sein könnten. Das geht zumindest aus Analysen dreier urtümlicher Himmelskörper hervor. Dabei konnten die Forschenden vier Zucker nachweisen, unter anderem Ribose, den zentralen Baustein des Erbgutmoleküls RNA. Das Verhältnis der Kohlenstoffvarianten in dem Zucker weist demnach eindeutig auf eine außerirdische Herkunft hin, heißt es in der Studie.
Der vergangene Monat war weltweit gesehen wieder extrem warm.
Messungen der US-Klimabehörde NOAA zufolge war der Oktober 2019 global der zweitwärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880. Die Durchschnittstemperatur über Land- und Ozeanflächen habe demnach um 0,98 Grad Celsius über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts von 14 Grad Celsius gelegen.
Forschende präsentieren eine Karte des Titans.
Mithilfe von Infrarot- und Radardaten der NASA-Sonde Cassini hat ein internationales Forschungsteam erstmals eine globale geomorphologische Karte des Saturnmondes erstellt. Diese zeigt, dass es auf Titan verschiedene Landschaften gibt, heißt es im Fachblatt Nature Astronomy. Demnach bestimmen alte, eishaltige Hügellandschaften und Gebirge die Oberfläche, zudem junge Krater sowie Ebenen, Dünen und Seegebiete die Mondoberflächen.
Polen meldet zwei Schweinepestfälle nahe der deutschen Grenze.
Kurz nach dem ersten Nachweis der afrikanischen Schweinepest nahe der polnischen Grenze zu Deutschland am 15.11. haben die Behörden einen zweiten Fund gemeldet. Der Erreger sei bei einem weiteren toten Wildschwein im Verwaltungsbezirk Lebus am 17.11. nachgewiesen worden, teilte der polnische Veterinärdienst mit. Die Seuche ist für Menschen ungefährlich, führt bei Schweinen aber häufig zum Tod. In Deutschland gab es bislang keinen bekannten Fall.
Bienen sind gewiefte Wassersportler.
Fallen Honigbienen ins Wasser, können sie nicht direkt von der Wasseroberfläche aus losfliegen. Weshalb die Insekten aber nicht ertrinken, sondern sich aktiv Richtung Ufer fortbewegen können, haben zwei Biologen des California Institute of Technology untersucht. Wie die Forscher im Fachblatt PNAS schreiben, erzeugen die Tiere mithilfe komplexer Flügelbewegungen Wellen, die sie vorwärts treiben. Konkret entstehen im Wasser, ausgehend vom Hinterteil der Insekten, Wellen mit hoher Amplitude und einem charakteristischen Interferenzmuster. Auf der Wasseroberfläche direkt vor dem Insekt selbst entstehen hingegen keine großen Wellen.
Sternzeit, 19. November. Die Trojaner des Neptun. Trojaner sind zuletzt als eingeschleuste Computerviren zur Ausspionierung der von ihnen befallenen Rechner ziemlich in Misskredit geraten. Im Bereich der Astronomie versteht man darunter allerdings harmlose Asteroiden. Die Trojaner bewegen sich auf ähnlichen Bahnen wie die großen Planeten. Sie haben sich in die Orbits eingeschlichen, wie nach der antiken Sage die Krieger in einem hölzernen Pferd nach Troja. Stimmt alles ganz perfekt, dann bewegen sich die Trojaner rund 60 Grad vor oder hinter einem großen Planeten, sodass sie gemeinsam mit diesem und der Sonne ein gleichseitiges Dreieck bilden. Die ersten Trojaner entlang der Jupiterbahn wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt. Heute sind mehr als 6000 solcher Objekte in Jupiterentfernung bekannt. Seit knapp 30 Jahren fand man auch vereinzelte Trojaner bei anderen Planeten. Die Internationale Astronomische Union listet für Mars 9, für Uranus und Erde je einen, sowie für Neptun immerhin 23 auf. Entlang der Saturnbahn dagegen wurde bislang kein Objekt dieser Art gefunden. Weil der sonnenferne Neptun am 10. September in Opposition zur Sonne stand, gelangen in diesen Wochen all jene Trojaner in Opposition, die dem Planeten im Abstand von rund 60 Grad folgen. Seit dem 8. Oktober standen bereits 13 dieser Objekte der Sonne am Himmel gegenüber und bis zum Monatsende folgen noch 4 weitere. Die kosmischen Trojaner fliegen also nicht etwa im Pulk, sondern verteilen sich über einen Bogen von mehr als 30 Grad.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten hören Sie die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann: Die Bundesregierung ermutigt die deutsche Wirtschaft zu mehr Investitionen in Afrika. Hier am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.